und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf Polygamia. Mein Name ist Lara und heute sprechen wir über zwei Medien, die schon sehr, sehr lange in einem sehr spannenden Austausch sprechen. Wir sprechen zum einen über Games, natürlich, aber zum anderen sprechen wir auch über Filme. Und diese zwei Genres, wie wir alle wahrscheinlich wissen, haben ein sehr interessantes Spannungsverhältnis, denn es gibt natürlich sehr viele Spiele zu Filmen und das auch schon sehr lange. Manche von uns erinnern uns an so Dinge wie E.T. Und zum anderen haben wir natürlich auch gerade in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr Kinofilme, aber auch Streamingfilme, die sich mit Videospielstoffen beschäftigen oder auch Serien. The Last of Us war jetzt gerade ein aktuelles, großes Beispiel, was jetzt noch läuft auch, aber auch sowas wie Fallout ist als Serie gut gelaufen, aber auch Filme sind natürlich immer wieder interessant und diesem Thema wollen wir uns heute in dieser Folge ein bisschen widmen. Natürlich weiß ich, dass wir dieses komplette große Spektrum nicht als Ganzes abbilden können, aber aus aktuellem Anlass habe ich mir wirklich sehr, sehr gute Unterstützung in diesem Podcast geholt, denn mein Gast heute, der weiß wahrscheinlich noch viel, viel mehr über dieses Thema als ich, denn er hat eine Ausstellung im Computerspielemuseum hier in Berlin mit kuratiert und verantwortet und macht darüber hinaus auch noch eine Art Filmreihe, die sich auch mit dem Thema Videospiel und Videospielästhetik beschäftigt. Hallo Matej.
Hallo, ja, ich fühle mich oversold, aber vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ich glaube, du bist nicht oversold, weil es genau das ist, was du kannst und tust. Vielleicht können wir erstmal ein bisschen was über dich, damit wir so ein bisschen einordnen können und unsere HörerInnen das auch. Du bist aktuell bei der Stiftung Digitale Spielekultur, wenn ich das richtig gesagt
habe. Das ist richtig, ja.
Genau, aber wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Wo kommst du her? Bist du Pro-Gamer und bist dann in die Stiftung rüber gewechselt oder hast du das studiert? Erzähl doch mal.
Genau, ich bin riesiger Programmer. Nein, tatsächlich studiert habe ich Geschichte. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um anzufangen. Ich habe Geschichtswissenschaften hier in Berlin studiert, im Bachelor und im Master. Und ich weiß, es beschäftigen sich ganz viele Menschen, inzwischen auch ich so eher aus Interesse mit Geschichtswissenschaften und Videospielen. Das war mir damals noch nicht bewusst, dass das geht. Sozusagen das Wildeste, was ich gemacht habe, da kommen wir dann so ein bisschen zu dem Thema, also ich habe mich mit Filmgeschichte beschäftigt und mit Filmen, habe auch meine Masterarbeit zu einem filmischen Thema geschrieben und das war damals schon, also zumindest bei uns am Institut war das so was Tolles, Neues, von wegen, der benutzt keine Bücher, das sind keine Schriftquellen. Die einen fanden es ganz spannend, die anderen fanden es so ein bisschen kritisch, weil sind nicht wirklich Quellen, wirklich Quellen.
Weißt du, was war das für ein Stoff? Welcher Film? Oder welcher?
Das waren slowenischsprachige Partisanenfilme. Also mein Spezialgebiet ist die Geschichte Südosteuropas und da ging es eben um die Darstellung von Slowenentum in slowenischsprachigen Partisanenfilmen. Das ist, wie so wissenschaftliche Arbeiten dann sehr spezifisch sind, aber...
aber trotzdem spannend, weil das ist auch was dann wahrscheinlich sonst nicht so... Da gab es wahrscheinlich auch noch nicht so viele andere Arbeiten dazu.
Ja, ich konnte da tatsächlich so ein bisschen cheaten, weil es gab relativ wenig auf Deutsch und ich bin ursprünglich Slowene und es gab viel auf Slowenisch und es gab viel auf Kroatisch, was ich auch spreche. Und da konnte ich dann so ein bisschen die Primärquellen nehmen und die Sekundärliteratur von dort dann gab es noch nicht so viel auf Deutsch. Nee, und das hat mir großen Spaß gemacht, mich damit Filmen zu beschäftigen. Aha. Ich wollte ursprünglich dann vielleicht auch in der Geschichte bleiben, hat nicht geklappt. Und nach etwas Suchen bin ich dann in den Videospielen gelandet, weil meine Liebe zu Videospielen, die gab es auch schon und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren bald Guide am Computerspielemuseum. Also ich habe schon während des Studiums da angefangen zu arbeiten, Führungen zu geben. Und ja, ich habe dann nach Jobs gesucht, wie man halt so nach Jobs sucht und bin über die Ausschreibung einer kleinen PR-Agentur gestolpert. Die haben nach jemandem gesucht, der so PR für Indie- bis Double-A-Spiele machen wollte. Ich hatte keine Ahnung von dem, was PR ist, aber...
aber es klang gut.
Ja, tatsächlich war so ein Freund von mir, war lange arbeitslos gewesen, hat dann in irgendeiner PR-Agentur in Hamburg so ein Volontariat gemacht, komplett weg von Videospielen, irgendwie Produkt-PR. Aber der meinte, ja, das ist ganz cool und dann hat er mir so ein bisschen erzählt, was er macht in der Agentur und dann dachte ich, ach ja, weißt du was, eigentlich klingt doch spannend. Und habe deswegen dann halt auch angefangen, nach PR-Stellen zu suchen. Und dann fiel das so zusammen. Ich glaube, meine Partnerin hatte mir damals diese Ausschreibung geschickt. Und die haben mich dann komplett ohne Vorwissen eingestellt. Das war sehr lieb von denen.
Wow.
Die waren sehr quereinsteigerfreundlich. Und da habe ich dann 5 Jahre lang Videogames-PR gemacht. Und dann flatterte Anfang letzten Jahres wieder so eine Stellenausschreibung, die so ein bisschen, ja, fast schon zu perfekt auf mich passte, zumindest fühlte es sich so an, rein. Und zwar war das eine Öffentlichkeitsarbeitsstelle im Erinnerungskulturprojekt der Stiftung Digitale Spielekultur. Und das war eben ein Projekt, das sich damit beschäftigt hat, wie man Computerspiele, Videospiele in der Erinnerungskultur, also vor allem im Erinnern an DNS-Verbrechen, einsetzen kann. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, damit habe ich mich mehr oder weniger 7 Jahre lang in meinem Geschichtsstudium beschäftigt, mit verschiedenen Formen von Geschichtswissenschaften, hauptsächlich eben immer mit der Neuzeit und viel dann auch wegen meinem Partisanenthema und so weiter eben mit dem Zweiten Weltkrieg und NS-Verbrechen. Videospiele und PR habe ich jetzt auch eine Zeit lang gemacht, bewerbe ich mich mal, bin genommen worden, war sehr glücklich, war ein tolles Projekt, aber wie das so bei Projekten ist, Projekte enden. Mhm. Und als das Projekt auslief, saß ich dann da in der Stiftung Digitale Spielekultur und war so, ich möchte hier noch nicht weg, ist schön hier. Mhm. Und so bin ich dann da gelandet, wo ich jetzt bin. Ich bin jetzt im Awardbüro des Deutschen Computerspielpreises.
Ah ja.
Weil da war eine Stelle offen. Und ich war so, cool, DCP gucke ich jedes Jahr, beschäftige mich jetzt gerne auch sozusagen intern damit. Und ja, so bin ich da gelandet, wo ich jetzt bin. Mhm. Und die gesamte Zeit aber war ich immer nebenbei noch am Computerspielemuseum. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie mein Hauptjob aussah.
Klar.
Wie gesagt, als Studienjob angefangen und dann mal mehr Führung gegeben, mal weniger Führung gegeben und auch freundschaftlich allen verbunden. Meine Partnerin arbeitet auch am Computerspielemuseum.
Ah, ja.
Also ich habe einfach sehr, sehr viel Liebe für dieses Haus und dieses Museum. Und dann läuft man so durch diese Hallen und führt und freut sich. Und dann gibt es diesen Raum vorne, wo die Ausstellungen immer wechseln. Hm. Und natürlich kam irgendwann dann so diese Hybris, ach, eigentlich wäre doch mal schön, wenn ich da mal eine Ausstellung, ne, machen. Ne,
Ideen hat man wahrscheinlich genug, ne?
Genau, Ideen hat man genug. Und dann hat sich das tatsächlich auch, das ist so, things fall into places. Hat sich einfach letztes Jahr ergeben, dass ich gerade hauptberuflich ein bisschen kürzer treten musste, konnte, weil das nur eine Teilzeitstelle war, also ein bisschen Spielraum hatte und nach einer neuen Sonderausstellung gesucht wurde. Und dann habe ich da meinen Pitch geschrieben, so voller Energie und Enthusiasmus und ja, cool, ich will dieses Thema machen und das sind die Spiele, die ich ausstellen will, das sind die Filme, die ich ausstellen will und da. Und dann hat sich das Museum das angeschaut und gesagt, oh ja, das ist schön. Aber das klingt nach Betreuungsaufwand, der hat ja noch nie eine Ausstellung kuratiert. Und die haben mir dann den Kontakt zu meinem Kollegen Christian Bachmann vermittelt. Christian Bachmann, der ist halt Profi auf dem Feld, der hat bereits mehrere Ausstellungen kuratiert, der führt auch noch viele Ausstellungen kuratieren. Ich vielleicht auch noch die ein oder andere, aber er macht das tatsächlich beruflich schon länger, dass er Ausstellungen zu verschiedenen popkulturellen Sachen kuratiert, eben auch zu Videospielen. Und die hatten da den Kontakt und dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen und haben gesehen, okay, wir können miteinander und dann haben wir diese Ausstellung zusammen kuratiert. Er hatte auch noch ganz viele tolle Ideen, auf die ich einfach nicht gekommen bin. Das ist ja dieses klassische, man unterhält sich über ein Thema und dann hat das Gegenüber einen Sichtpunkt, den man selber nicht hatte und dann bereichert das Ganze. Also diese Ausstellung wäre deutlich weniger gut ohne seinen Input. Aber vor allem wäre ich halt vollkommen auf die Schnauze gefallen mit dem ganzen Planerischen, weil ich hatte halt tolle Ideen, aber es ist einfach zwischen Idee und das Ding steht im Museum, sind viele Schritte, die man einfach nicht bedenkt, wenn man noch nie eine Ausstellung kuratiert hat. Und da war Christian einfach total gut, weil er sich da halt auskannte und er hat dann so professionelle Ausstellungspläne und so ein Ausstellungsdrehbuch erstellt, wo wir alles gesammelt haben und so. Und das war unglaublich nützlich, weil natürlich hätte ich die Hälfte wieder vergessen über die Zeit, die mir in den Kopf gekommen ist. Und da zeigte sich dann seine Erfahrung. Und deswegen ist jetzt eine sehr, sehr schöne Ausstellung, also ein Eigenlob, aber ich finde tatsächlich eine sehr schöne Ausstellung. Ich bin tatsächlich sehr stolz auf sie, im Computerspielemuseum entstanden. Sie heißt Pressplay und beschäftigt sich, ja, wie gesagt, mit der Wechselwirkung zwischen Games und Film.
Was ist denn ein Ausstellungsdrehbuch?
Genau, das ist quasi ein sehr, 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 sehr langes, also Google-Dokument, in dem einfach alles steht, was passieren muss. Also jede erstmal natürlich der Ausstellungsplan, was steht wo, aber dann halt auch jedes Detail, was muss dafür gemacht werden, wo muss noch ein Text organisiert werden, wie groß muss die Texttafel sein, welches Design brauchen wir für diesen Text, welche Deko-Elemente kommen noch dazu, wer schreibt den Text, ist der Text schon gegengecheckt, der muss übersetzt werden und so weiter, dass das halt einfach alles an einem großen, ja, mehr oder weniger buchigen oder heutzutage natürlich digitalen, dokumentigen Ort gesammelt ist, damit man eben nicht dann in diesem Ausstellungsaufbau, der ist halt relativ kurz, die alte Ausstellung geht raus und dann hat man relativ kurz Zeit, die neue Ausstellung aufzubauen. Das heißt, im Idealfall stehen die Bauteile so IKEA-mäßig schon alle da und man muss sie nur zusammensetzen. Aber diese Teile müssen halt gemacht werden und damit ihr dann halt nicht einen Tag vor Ausstellungseröffnung aufhält, scheiße, dieser Text ist in einem falschen Format, das hier können wir so nicht an die Wand packen, hier fehlt noch ein Bildschirm, hier fehlt eine Konsole und so weiter. Aha. Das ist alles gesagt.
Ja, ja, also so ein riesengroßer Projektübersichtsplan.
Genau.
Und ja, also da, ich glaube, man unterschätzt nämlich sonst auch, was für ein Riesenaufwand so eine Ausstellung ist. Ich glaube, wenn wir erstmal so Ausstellung hören, dann denken die meisten Leute, ja, geht vor allem darum auszuwählen, was man irgendwie ausstellt und der Rest findet sich dann schon. Da gibt es ja dann Profis dafür und die da muss man ja dann nicht mehr so viel machen. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr viel mehr, was man noch machen muss. Das hast du ja jetzt nur mal so ganz beispielhaft gerade schon erwähnt. Allein diese ganzen Sachen von Aufbauten oder irgendwelchen Darstellungspräsentationsobjekte, also Vitrinen oder Aufhängungen. Und das soll ja auch noch ein bisschen schick sein. So. Also ich glaube, da kommt man auch von Hundertsten ins Tausende wahrscheinlich, oder?
Total. Und also wir hatten tatsächlich für die Aufbauten, weil wir sind beides Geisteswissenschaftler, also handwerklich so mittelbegabt, wir hatten für die Aufbauten dann einen Ausstellungsbauer und eine Tischlerin, die Sachen, die neu gebaut werden mussten, die neue Vitrinen gebaut haben. Aber ja, die machen das dann halt so auftragsmäßig. Also die sagen halt, sag mir ganz genau, was du haben willst und ich produziere dir das. Das heißt, du musst trotzdem irgendwie eine Ahnung haben, was will ich da reinstellen? Du musst dir Gedanken machen, wie soll das aussehen? Ja. Was ist das für ein Format? Und dann kommt natürlich die zweite Schleife, du denkst dir was aus und die sagen, ja, nee, das, das funktioniert so nicht. Weil so
das
handwerklich.
Fällt um.
Und dann, genau, und dann stehst du da und so, okay, wie kriegen wir das jetzt so hin, dass das stehen kann und ich finde das gut. Aber ja, genau, also diese Ideen, ich habe Ideen für 30 Ausstellungen jetzt in meinem Kopf spontan, aber das muss gemacht werden und gerade bei so einem Museum wie dem Computerspielemuseum, das ja so verglichen mit diesen sehr großen Häusern ein kleines Museum ist und ein privates Museum, das heißt, man muss natürlich auch immer irgendwie aufs Geld schauen, da ist dann halt auch nicht so die Sache, ich weiß nicht, ob das bei den Großen so läuft, das ist meine erste Ausstellung, aber ich habe nicht die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier diese Idee, bitte 5 Profis, kümmert euch mal drum, dass diese Idee Wirklichkeit wird, sondern es ist viel hands-on. Man lernt sehr viel bei so einer Ausstellung selber mit anzupacken, eben weil es, ja.
Weil man muss.
Ist halt, genau, ist niemand anderes da. Also ich weiß nicht, ob das bei anderen Museen auch so ist, aber in dem Fall habe ich dann halt auch als Kurator Kabelkanäle verlegt und ähnliches, weil der Kabelkanal muss verlegt werden und
es ist gerade niemand anders da.
Genau, ich bin derjenige, der die Ausstellung haben will. Also.
Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, da, wie du schon sagst, man lernt halt sehr viel und ich glaube, selbst wenn man das in Zukunft nie wieder macht, kann man dann andere Ausstellungen auch irgendwie noch mehr schätzen. Weil man halt weiß, was dahinter steckt.
Ja, es ist ein totales Bucketlist-Ding natürlich, wobei ich jetzt schon Lust hätte, nochmal eine Ausstellung zu machen. Momentan habe ich glücklicherweise genug Arbeit, dass ich das zeitlich überhaupt nicht hinkriege, aber ist ja noch Zeit. Aber es hat Riesenspaß gemacht. Also das ist auch, es hat Riesenspaß gemacht und es ist auch so eine Sache, ich glaube, das ist auch so ein Geisteswissenschaftler, Büroarbeiter Sinn. Ich habe es ganz selten, dass ich etwas mir erdenke und dann arbeite ich da ein halbes Jahr dran und dann steht das da, dann habe ich da sowas Physisches.
Ja, genau.
Und das ist ein total tolles Gefühl, dass diese ganzen Ideen, also diese Grundlage, die war schon im Pitch irgendwie da und wurde natürlich abgeändert, aber dass das dann so mehr oder weniger Form annimmt und am Ende da wirklich als physische Ausstellung mit diesen ganzen Exponaten, mit den Vitrinen und so weiter steht und ich kann mir das anschauen, Menschen können sich das anschauen, das ist sowas Greifbares. Ja, ich habe normalerweise, wenn ich den ganzen Tag arbeite, habe ich halt Textdokumente und irgendwelche Excel-Dateien ausgefüllt und so weiter. Das ist alles wichtig, aber es ist ein anderes Erlebnis, wenn man dann da steht und seine Ausstellung hört.
Auf jeden Fall. Lass uns ein bisschen über die Inhalte sprechen. Und ganz vorne natürlich die Frage, man hat ja nicht unendlich viel Platz und überhaupt Budget und all das. Wie bist du, wie seid ihr rangegangen, die Ausstellungsstücke auszuwählen? Und hat das auch alles so geklappt, wie ihr euch das dann vorgestellt habt? Oder musstet ihr dann doch noch mal was umstellen, weil ihr zum Beispiel die Stücke nicht bekommen habt?
Also vor allem ist man platztechnisch und natürlich auch budgettechnisch eingeschränkt. Also wir hätten sicherlich Ideen für eine doppelt so große Ausstellung gehabt. Unser Anspruch an uns selber war, so viel wie möglich abzudecken, vor allem so viel wie möglich der verschiedenen Sichtpunkte, wie sich Film und Videospiel gegenseitig bereichern. Es gibt da Elemente, die kann man schlechter abbilden, die haben wir dann so rausgenommen. Wir haben auch überlegt, es ist einfach so, dass heutzutage viele Blockbuster teilweise Videospiele sind, wenn du dir anschaust, wie viel einfach grafisch nachgearbeitet wird, wie viel tatsächlich programmiert wird für diese Filme. Aber das ist so schwer darstellbar, dass das wäre ein ewiger Erklärungstext. Das ist dann auch rausgefallen, aber wir haben versucht, dass jede Station so ein bisschen für sich selbst steht, für einen Aspekt der Sache. Deswegen sind wir auch relativ schnell davon abgekommen, einfach zu sagen, okay, das ist der erste Film, das ist der zweite Film, das ist der dritte Film, das ist der vierte Film.
Also nicht chronologisch, sondern thematisch.
Genau.
Okay.
Genau, wir sind da so ein bisschen ausgewichen, dass wir an einer Seite der Ausstellung so eine Sammlung an Texttafeln haben, wo wir dann längere Texte schreiben konnten. Das heißt, für BesucherInnen, die sagen, okay, ich möchte jetzt hier noch mehr lernen in dieser Ausstellung, die können diese Texte lesen. Und da gibt es dann auch zwei Texte, die sich chronologisch beschäftigen. Einerseits von Sichtpunkt der Games und einerseits von Sichtpunkt der Filme. Mhm. Aber sonst, die Ausstellung soll auch so funktionieren für Leute, die keinen einzigen Text lesen, dass sie immer Spaß dran haben. Mhm. Weil es ist ja auch das Computerspielemuseum. Das Besondere daran ist ja, ich kann Exponate anfassen und spielen. Also es ist ja, sind ja nicht nur Vitrinen mit Spielen drin, sondern es sind Spielstationen. Und die Spielstationen sind auf jeden Fall das Herz der Ausstellung.
Das wäre auch so ein bisschen, das wäre so der Ansatz von klassischen Museen. Wenn ich mir vorstelle, ich gehe hier irgendwie in eins von den großen traditionellen Berliner Museen und die machen eine Ausstellung zu Videospielen und dann haben die in den Vitrinen nur die Module und die CDs.
Genau, und wahrscheinlich viele Videoinstallationen.
Und viele Videoinstallationen. Habt ihr viele Videoinstallationen?
Nein, also in der Sonderausstellung haben wir gar keine Videoinstallation jetzt. In der Dauerausstellung hat das Computerspielmuseum ein paar Videoinstallationen, aber wir hatten uns überlegt, Videoinstallationen zu machen, aber das Ausstellen von Filmen, von Teilen von Filmen ist schwer. Mhm. Das Computerspielmuseum hat da mit dem Film- und Fernsehmuseum gesprochen und festgestellt, die haben eine Rechteabteilung, die da sehr viel Arbeit hat, weil einfach, wenn ich einfach einen Film auf einer Leinwand in meiner Ausstellung durchlaufen lasse, dann möchte halt Warner Brothers oder von wem auch immer, das ist genau, Lizenzgebühren, und da müssen Verträge geschlossen werden und so weiter. Das ist schwer. Und wir hatten das am Anfang überlegt, sind davon abgekommen, und da wollten wir auch nachher nochmal zukommen, aber jetzt passt es so schön, das kurz anzureißen. Da hat sich das dann so wunderschön ergeben, dass es in Moabit den Filmrauschpalast gibt, die diese Game-Rausch-Reihe machen, wo sie eh schon Spiele und Filme auf die Leinwand bringen. Ja. Und die sind Profis, die haben Ahnung, wie man das mit den Lizenzen macht und so weiter. Und da haben wir einfach gesagt, könnten wir dann nicht kooperieren, ihr macht ein paar Filme und wir müssen dann keine Filme in der Ausstellung ausstellen, abseits von, da machen wir eben das, wir stellen DVDs aus und Filmplakate, damit man so den Bezug hat. Da ist auch die Sache, ich weiß auch nicht, ob sich jemand hinsetzen würde und 90 Minuten irgendwie in dem Museum anschauen würde.
Nee, also maximal wahrscheinlich einen Trailer und das war's.
Genau. Das bei den Videospielen ja auch so.
Bei Videospielen, da hat man dann nicht Lizenzprobleme zum Ausstellen?
Nicht so stark. Also einerseits ist das wissen wir ja alle, die Videospielbranche ist da so ein bisschen laxer, wenn wir uns auch anschauen, wie das mit den Sachen mit Let's Plays und so weiter geht. Also die haben ja zum Beispiel auch kein Problem damit, wenn du auf Twitch streamst. Ich bin da auch kein Profi, also das ist, bitte jetzt nicht eine Ausstellung aufgrund meiner Aussagen machen und dann verklagt werden von EA. Aber und die Sache ist halt auch die, bei den Videospielen, die werden da ja auch nicht durchgespielt. Also das ist ja, die sind ja auch einfach Ausstellungsstücke. Da gibt es auch Spiele, die wir in der Ausstellung haben, weil wir sie gerne in der Ausstellung haben wollten, vor allem ich. Zum Beispiel Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, weil das ist ein Spiel, mit dem ich viel verbinde, und man kann über dieses Spiel sehr schön das gesamte Thema von Videospiele, die auf Buchverfilmungen basieren, abhandeln. Dieses quasi Dreiergespann der medialen Sache. Mhm. Das ist ein Spiel, das spielen Leute kurz an. Und dann gehen sie weiter. Und das ist halt so. Wir haben auch ein FMV, ein FMV-Game ausgestellt. Auch das, da spielen die Leute kurz rein und verstehen es wahrscheinlich nicht in den 5 Minuten, die sie spielen. Aber wir wollten es drin haben, weil es ein wichtiger Teil dieser Verbindung ist.
Ja, aber ansonsten. Es geht ja nicht darum, die Spiele durchzuspielen, sondern so einen Eindruck zu bekommen, wie Sachen umgesetzt werden, was und überhaupt mal zu sehen, okay, weil ich glaube, viele Leute, die da reingehen, selbst die, meine Computerspielemuseum ist ja schon eigentlich ein sehr zugespitztes Publikum. Ne? Also es gehen wahrscheinlich schon auch Leute in das Museum, die noch nicht so viel Ahnung davon haben, aber irgendeine Affinität zu Computerspielen musst du schon haben, glaube ich. Ich glaube, irgendwelche TouristInnen aus aller Welt kommen nach Berlin und haben irgendwie 100 Museen, da werden die das Computerspielemuseum, wenn sie nicht selber zocken, relativ weit unten haben. Auf der anderen Seite zocken mittlerweile fast alle Leute. Aber ich glaube, auch die haben sich jetzt nicht unbedingt alle immer mit dieser Thematik beschäftigt. Und deswegen ist es für viele auch vielleicht eher dann sowas wie ein Anreiz, zu Hause nochmal weiter drüber nachzudenken, wenn sie sehen, hey, das Spiel, das sieht doch interessant aus, da schaue ich mir was zu Hause oder so.
Genau, das ist das eine. Und das andere ist, also es gibt dann halt auch Spiele, die besser funktionieren. Also wir haben halt auch Mario und Sonic drin. Da kannst du halt ein Level spielen und kannst Spaß haben. Genau. Und dann passt das. Auf jeden Fall das Spiel, das am besten ankommt, ist das Spiel, was wir wir haben so eine quasi Kinoleinwand aufgebaut, weil wir wollten die gesamte Ausstellung so ein bisschen Kinoflair verströmen lassen. Mhm. Und darauf spielt man Nickelodeon All-Star Brawl 2. Weil, ne, das ist halt so ein Super Smash Bros.-like, aber halt mit den Nickelodeon-Charakteren, wo man dann eben diese verschiedenen Franchises hat, die gegeneinander kämpfen. Und das kommt halt super an, weil das kannst du ein paar Minuten spielen, du kannst es im Multiplayer spielen und da spielst du 5 oder 10 Minuten und dann gehst du weiter und du hattest Spaß.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall eine super Sache. Wir haben auch hier Star Wars Racing, dieser Podracer. Episode 1 Racer, ja. Genau, den Podracer. Auch hier, du spielst halt eine Strecke und dann gehst du weiter. Solche Spiele sind super in solchen Ausstellungen. Spiele, bei denen ich ein paar Minuten spielen kann und ich habe nicht das Gefühl, ich bin jetzt verloren in dem Spiel, sondern ich hatte Spaß.
Ja, das Ding ist, dass solche arkadigen Spiele natürlich auf der anderen Seite selten die größte Story haben. Jetzt ist sowas wie das Star Wars Podracer so ein bisschen eine Ausnahme, weil es halt aus einem Film rausgenommen ein Element ist, aber der Film existiert ja als Ganzes. Aber sowas wie zum Beispiel jetzt diese Nickelodeon Brawl, das ist halt ein Mashup aus den Serien. Da ist natürlich wenig Inhalt, was man dann auch vermitteln kann, sondern sieht man nur, okay, die haben das halt gemacht, so und so. Aber der Anspruch von so einer Ausstellung ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr als nur, das gibt es zu zeigen, sondern vielleicht auch noch darüber hinaus was zu vermitteln, oder?
Ja, also unsere Idee war, wie gesagt, so viele Aspekte wie möglich zu machen, zu sagen, okay, Filme und Videospiele bereichern sich gegenseitig, beziehungsweise beeinflussen sich. Das kann jeder sehen, wenn man ins Kinoprogramm schaut oder in den nächsten Mediamarkt geht, es besteht die Gefahr, dass eine Videospielverfilmung oder ein Spiel zu einem Film irgendwo zu sehen ist, jetzt mal ohne Qualitätsaussage. Und das ist erstmal offensichtlich. Und wir wollten mal die verschiedenen Ebenen zeigen. Das eine sind dann so ganz klassische, einfach, wir nehmen das Thema, wie eben bei Mario und Sonic, wo halt einfach ein Film auf einer IP basiert. Dann hat man eben so Sachen wie mit dem Podracer, wo man einfach nur einen kleinen Teil rausnimmt. Dann gibt es aber eben dann auch so Sachen wie Nickelodeon All-Star Brawl, wo man verschiedene IPs vermasht. Und dann gibt es spannendere Überlegungen, die ich ganz spannend finde und die dann auch auf den Texten draufstehen. Da bin ich mir aber auch immer nicht sicher, wie viel davon mitgenommen wird. Also wir haben zum Beispiel Tron 2.0, Killer-App, und wir haben das Wreck-It Ralph-Spiel. Und die finde ich beide total spannend, weil sie ja so, der Film spricht über ein fiktives Videospiel und darauf basiert dann ein Videospiel. Ja. Da versteckt sich so ganz viel Meta. Genau, so ganz viel Meta-Zeug. Dann auch einer meiner Lieblingsausstellungsstücke, weil ich das tatsächlich als Kind gespielt habe, ohne zu wissen, dass es einen Filmbezug hat, ist X vs. Sever. Das war damals einfach auf dem Game Boy Advance ein Shooter und ich hatte einen Game Boy Advance und ich wollte Shooter spielen. Ich hatte keinen Computer, für mich war das cool. Später stellte sich raus, oder fand ich raus, es gab einen Film, der wurde aber gecancelt und wurde dann umgeschrieben und ist mit einer ganz anderen Story dann gekommen. Aber das Spiel war schon fertig und wurde deswegen trotzdem auf den Markt geschmissen und ist dann quasi ein Spiel zu einem Film, den es nie gab.
Geil.
Genau, und das ist aber sowas, das finde ich total spannend, der sich einfach ein halbes Jahr mit dieser Ausstellung beschäftigt hat. Ich fürchte, viele BesucherInnen kriegen das nicht mit. Ja. Auch eine Station, die sehr schön ist, deswegen glaube ich, kriegen die Menschen sie doch mit, ist unsere Fighting Games oder Fighting Films Station. Da hat der Ausstellungsbauer eine wunderschöne Collage gebastelt aus verschiedenen Plakaten von ja, Kampffilmen, von den alten Kung-Fu-Klassikern bis zu auch sowas Modernerem wie irgendwie The Raid oder Dead or Alive oder so. Also alles, was so ein bisschen auch, ja, ja, aus dieser Kung-Fu-Hongkong-Film-Ecke kommt, aber ja heutzutage so ein großes Hollywood-Ding ist.
Ja.
Und als Spiel dazu haben wir Streets of Rage 2,
aha,
was keinerlei Bezug zu Filmen hat. Aber da wollten wir eben eine Station bauen, die eben sagt, es befruchten sich Spiele und Filme noch deutlich über dieses Level hinaus, dass man einfach nur adaptiert, sondern Spiele greifen in diesem Fall halt auch Filmsprache auf. Streets of Rage könnte ein Hongkong-Action-Kampffilm sein, mhm, ist es nicht. Aber es bedient dieselbe Bildsprache. Und sowas finde ich ganz spannend. Mhm. Ich fürchte, die BesucherInnen nehmen das weniger mit als Haha Mario.
Ja.
Das ist halt.
Ja.
Aber
ja,
weiß ich natürlich.
Nö, also es kommt ja auch wirklich drauf an. Es gibt ja auch Leute, die sind selber zum Beispiel Fighting Game Nerds, die interessiert es vielleicht dann schon. So. Und ich glaube, gerade so Fighting Games, das ist ja auch, das ist auch echt so ein bisschen zeitlos. Also diese Kung-Fu-Spiele und Kung-Fu-Filme gibt's ja schon so seit 70ern richtig, also jetzt in Wechselwirkung. Mhm. Natürlich gab's Kung-Fu schon viel früher. Aber da, das war so die erste große Welle, würde ich sagen. Und dann so 90er mit Mortal Kombat und Street Fighter waren dann so die Hollywood-Versuche, das mal nachzumachen. Oder auch ganz schlimm dieser Double Dragon-Film.
Ja, also da, das ist so ein Ding, was ich auch das Gefühl habe, es ändert sich langsam, aber eher langsam. Spielverfilmungen sind oft Cash Grabs, also oft der Versuch, eine IP zu nehmen und einfach was draus zu machen.
Ja, ja. Aber es ist ja, es gibt ja jetzt, also es, der letzte Mortal Kombat-Film ist jetzt auch gar nicht so lange her. Und es soll sogar noch ein Nachfolger kommen. Also es ist irgendwie was, was das geht nicht weg, das wird immer wieder versucht. Die großen Blockbuster sind wahrscheinlich auch drin, so hier Resident Evil.
Genau, da haben wir, also wir haben so Sachen wie Resident Evil und so weiter abgebildet als, in dem Fall als DVD. Mhm. Und wir haben so eine, weil wir, wie gesagt, viel zu wenig Platz hatten, haben wir auch eine Collage mit Filmplakaten und so Spielbildern daneben gepackt, wo man so ein bisschen, wenn man Fan ist, selber ein bisschen Memory spielen kann und suchen kann.
Mhm.
Das ist die Sache, also weil es einfach viel zu viel Material gab für den Platz. Und bei so Sachen wie Resident Evil sind wir halt an die USK gebunden.
Ja.
Das Computerspielemuseum stellt in der Regel keine 16er oder drüber Titel aus, einfach weil man dann kontrollieren müsste, wer das spielt.
Ja.
Und einerseits ist das ein familienfreundliches Museum und andererseits, du müsstest ja dauernd jemanden daneben stehen haben, der irgendwie Ausweise kontrolliert.
Ja.
Und deswegen ist das halt einfach so, bei den 12 und, also drunter eh, aber bei den 12ern kann man halt noch sagen, man darf ins Computerspielemuseum erst ab 14 alleine, sonst darf man eben nur in Begleitung von den Eltern in das Museum. Das heißt, da sind dann die Eltern als Erziehungsberechtigte daneben.
Mhm.
Aber wenn dann so ein 14-Jähriger ein 16-Jähriger Spiel spielen würde, dann wäre das irgendwie die Verantwortung des Computerspielemuseums und das
will man nicht. Zu leisten. Das ist auch nicht zu leisten.
Genau. Ja, und genau, und deswegen, es funktioniert, aber dadurch hat sich unsere Auswahl natürlich schon mal ein bisschen verkleinert, weil wir so Sachen wie eben Resident Evil oder Hitman oder auch Tomb Raider nicht darstellen konnten, weil die Spiele meistens eine USK 16 oder höher
Tomb Raider, haben. Die aktuellen, weil die alten, war die alten auch ab 16?
Ja, tatsächlich, wir hatten kurz überlegt, Tomb Raider reinzunehmen, ist dann auf der Longlist quasi rausgeflogen. Ich glaube, die wurden nie nachgerankt.
Okay.
Es gibt die Tomb Raider, also nicht das neue Remaster jetzt, sondern dazwischen gab es mal so eine Steam-Version, die irgendwie so einfach nochmal neu aufgesetzt wurde. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich neu gemacht wurde. Die ist ab 12.
Ah ja, okay.
Aber die davor und sonst, die sind alle ab 16. Und ich nehme an, das liegt einfach dran, dass nicht nochmal zur Prüfung vorgelegt wurde. Die waren damals schon ab 16, aber die werden heutzutage natürlich verglichen mit dem, was man heutzutage irgendwie ab 16 spielt, wahrscheinlich nicht 12.
Ja. Aber Tomb Raider kommt halt dann nicht spielbar vor, aber es kommt natürlich vor.
Genau, ne, auch Tomb Raider kommt vor. Das sind ja dann die Franchises, die wirklich erfolgreich waren. Also klar, jeder kennt den Super Mario-Film, aber nicht deswegen, weil er so unglaublich gut war.
Der erste, der Realfilm. Genau, es gibt ja mittlerweile noch einen neueren, das muss man jetzt nicht dazu sagen.
Stimmt, nicht der neue, sondern der aus den 90ern von 1993, den meine ich natürlich, der ist ja berühmt dafür geworden, dass er eher schlecht war und dann so als Trash-Klassiker rumgereicht wurde. Aber Tomb Raider und Resident Evil, das waren ja wirklich erfolgreiche Filme, die auch Leute geschaut haben, die die Spiele nicht gespielt haben.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Waren ja auch Tomb Raider, aber beide eigentlich waren ja auch, sind starbesetzt gewesen. Die alten Tomb Raider und Resident Evil Filme hatten ja damit auch irgendwie eine Zugkraft. Und Tomb Raider, also Lara Croft zumindest, war ja auch immer abseits der Core-Gamer-Riege schon irgendwie bekannt. Ne? Also das ist ja ein popkulturelles Phänomen gewesen, was sogar Leute, die nicht selber mit Spielen zu tun hatten, haben schon mal von Lara Croft gehört.
Stimmt, ja.
Es gab auch, glaube ich, mal eine extra eigene Sonderausstellung vor einigen, vielen Jahren im Computerspielmuseum nur zu Tomb Raider und Lara Croft. Das, ich meine mich daran zu erinnern, aber vielleicht heute.
Das kann sein. Ich weiß es nicht. Es gab vor sehr, sehr vielen Jahren, lange vor meiner Zeit, eine Ausstellung, die hieß, glaube ich, Stars und Sternchen.
Ah.
Da wurden so einzelne Charaktere rausgenommen. Das weiß ich nur, weil wir drüber gestolpert sind bei unserer Recherche.
Mhm.
Und tatsächlich auf einer der Texttafeln dann auch ein Bild aus dieser Stars und Sternchen-Ausstellung ist, weil das schon so ein bisschen, da ging es nicht um Filme, aber es hatte so den filmischen Charakter, weil da wurden Spielecharaktere wie so Hollywood-Stars dargestellt.
Ah ja, okay.
Genau.
Spannend. Eine ganz wichtige Frage. Ist Uwe Boll mit in eurer Ausstellung?
Uwe Boll ist in unserer Ausstellung. Uwe Boll hat einen Ehrenplatz bekommen. Also uns war von Anfang an klar, wir brauchen Uwe Boll irgendwie in unserer Ausstellung, also mindestens einen seiner Filme, weil man kann von ihm halten, was man will. Ich halte nicht sonderlich viel von ihm, aber er ist mit dem Thema Spiel und Film sehr verbunden.
Ja.
Und dann hat Christian auf eBay eine Autogrammkarte gefunden, die Uwe Boll wohl zu Postal-Zeiten gemacht hat. Und da steht drauf, I hate video games und dann seine Unterschrift. Und er hat mir die als Scherz geschenkt. Aber ich fand das lustig und ich habe die da gekauft.
Geil.
Und die ist jetzt in der Ausstellung.
Ah, herrlich.
Das heißt, Uwe Boll lächelt einen tatsächlich an mit seiner Aussage, I hate video games, relativ früh. Wir haben das dann zum Anlass genommen, um Uwe Boll herum so ein bisschen auch deutsche Spiele zu drapieren. Da steht dann auch zum Beispiel das Bernd das Brotspiel, was eine wunderschöne Special Edition hat, wo so eine Brotbox ist in Bernd das Brot Superheldenform.
Geil.
Und dann so ein GZSZ-Spiel.
Was? Es gab zu GZSZ ein Spiel schon? Wow.
Ja, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Wir sind halt in die Untiefen des Computerspielarchivs runtergegangen, weil wieder Budget, wir wollten halt so wenig wie möglich neu anschaffen. Natürlich gibt es so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, dieses Spiel, diesen Film möchte ich unbedingt drin haben, falls ihr den nicht habt, den kaufen wir. Aber ansonsten hat man ja einfach platztechnisch eine sehr, sehr lange Longlist, wo man sagt, okay, ich könnte diesen Film auch gegen diesen Film oder dieses Spiel gegen dieses Spiel austauschen und das hat dieselbe Aussage. Und dann sind wir durch dieses Archiv durch und haben da unterwegs eben auch noch solche Sachen gefunden, wie das GZSZ-Spiel. Was es nicht reingeschafft hat in die Ausstellung, ist das Alarm für Cobra 11-Spiel, aber das gab's auch. Also auch das haben wir da unten gefunden.
Ja, daran kann ich mich sogar erinnern. Das war so ein bisschen wie, also es war einfach nur so ein Rennspiel quasi, oder?
Okay. Das weiß ich nicht, ich habe nur die Packung gesehen.
Ich meine, das hatte vor allem so Racing-Charakter und sonst nicht so viel anderes, aber ich kann mich auch täuschen, es ist schon sehr alt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr umfangreiche, coole Ausstellung, obwohl nur ein begrenzter Platz zur Verfügung steht. Die ist im November gestartet. Wie lange läuft die Ausstellung noch?
Sie hat kein Enddatum in dem Sinne. Sie läuft mindestens ein halbes Jahr, das heißt so bis April, Mai.
Mhm.
Aber das Computerspielemuseum, ja, die Ausstellungen wechseln in der Regel dann, wenn halt gerade die Kapazitäten bestehen, eine neue Ausstellung zu machen. Also die letzte Ausstellung Sehnsucht lief auch recht lange, weil halt es stört ja nicht, dass sie da ist und es gibt jetzt nicht den krassen Zeitplan. Das heißt, ich kann kein Enddatum sagen. Also mindestens noch so bis April, Mai kann man sie sehen. Also am besten beeilen und dann nochmal gehen, falls sie länger läuft. Aber
nee, also ich meine, wir nehmen jetzt im Januar auf, bis April, Mai sind ja noch ein paar Monate hin.
Osterfeiertage und genau. So, vielleicht will man da eh nach Berlin.
Plant euren Berlin-Trip in den nächsten 3 Monaten, dann seid ihr safe. Und wenn ihr vielleicht in Berlin seid, dann gibt es ja noch dieses Schmankerl, denn du hast es schon angesprochen, die Kooperation mit dem Filmrauschpalast Moabit ist gerade frisch gestartet. Da war ich auch bei dem ersten Eröffnungsfilm dabei und über den reden wir vielleicht auch gleich nochmal ganz kurz, aber vielleicht auch da nochmal ganz kurz, was habt ihr euch da überlegt? Machen die da die Filmauswahl komplett ohne dich oder habt ihr da irgendwas abgesprochen?
Genau, also der Filmrauschpalast macht schon seit einigen Jahren dieses Game-Rausch-Programm. Ich habe die letztes Jahr kennengelernt bei einer Street Fighter-Aktion, wo wir den auch hervorragenden Street Fighter-Film geschaut haben und dann Street Fighter gespielt wurde. Und als wir dann diese Ausstellung planten, war die Idee, ja gut, das befruchtet sich gut, haben die angesprochen, die hatten da auch Lust drauf. Und es wird jetzt mehrere Vorstellungen geben, die mehr oder weniger in Kooperation mit uns sind, also sozusagen, wo wir auch mitsprechen. Das wird nicht jedes Game-Rausch-Format wird jetzt einen direkten Bezug zu unserer Ausstellung haben. Trotzdem empfehle ich immer, zum Game-Rausch hinzugehen. Dieser erste Termin, der war jetzt stark von uns beeinflusst. Also das war ganz, da haben wir quasi vorgeschlagen, könnte man das machen, und die haben dann geschaut, weil da ist natürlich auch immer die Sache, der Film muss besorgt werden, Rechte und so weiter. Und dann haben sie irgendwann grünes Licht gegeben und dann sind wir da in die Planung gegangen. Und das Jahr ist noch nicht durchgeplant, das heißt, ich kann noch nicht sagen, was irgendwie im September laufen wird, aber es wird noch ein paar Kooperationen geben, die so sehr eng sind. Dieser erste Film jetzt war Mirai Ninja. Das war etwas, was ich tatsächlich selber bei der Recherche gelernt habe. Ich wusste auch nicht, dass es vor dem Super Mario Bros. Film schon einen Echtfilm mit Computerspielebezug gab, aber das war Mirai Ninja von 88 aus Japan. Sehr unerfolgreich, auch eher trashig, ist auch das Feedback, was ich von allen bei dieser Filmscreening bekommen habe. Aber eben mit Filmbezug und quasi so der erste, und jetzt haben wir ihn dann mal auf die große Leinwand gebracht. Das war ein guter Start für diese Kooperation. Der nächste Termin steht, falls ihr in Berlin seid. Das wird im Februar, ich glaube, es ist der 16. Februar. Da wird Indica gespielt. Das ist so ein ganz klassisches Game-Rausch-Format von denen, dass sie einfach ein Spiel, das sich dafür anbietet, auf der großen Leinwand spielen.
Ah ja.
Bei Indica gibt es jetzt keinen klassischen Filmbezug, also das basiert nicht auf einem Film, es gibt auch keinen Film dazu. Es ist natürlich ein sehr filmisches Spiel und funktioniert deswegen auch gut auf der großen Leinwand. Es hat ja auch eine Länge, die mit heutigen Blockbuster-Filmen irgendwie mit Avengers oder sowas mithalten kann.
Ja.
Also es ist schon ein recht langer Film, aber für ein Spiel relativ kurz. Also es
Genau.
ist so auf diesem Mittelding. Man kann das noch an einem Abend in einem Kino gut spielen.
Ja.
Und das wird wohl der Sache sein. Das ist der nächste Termin. Das ist das, was die Game Rausch-Leute auch früher schon gemacht haben,
Okay.
dass sie einfach Spiele auf der Leinwand gespielt haben. Filmrauschpalast möchte ich kurz eine Lanze für brechen, ist ein ehrenamtlich geführtes Kino in Moabit. Die zeigen auch viel so Indie-Filme und machen eben so Special-Sachen wie diesen Game Rausch. Wenn man in Berlin ist oder wenn man in der Gegend Moabit wohnt, sowieso, schaut euch mal das Filmrausch an.
Ist
Und
nicht weit
genau,
vom
es wird dann.
Hauptbahnhof weg für die Leute, die
Genau,
so.
es ist nicht weit vom Hauptbahnhof. Also tatsächlich, wenn ich da hingehe, laufe ich immer vom Hauptbahnhof, weil ich immer nicht auf diesen Bus warten will, der da fährt.
Ja.
Und man ist so eine Viertelstunde zu Fuß unterwegs.
Genau. Nochmal ganz kurz zu Mirai Ninja,
Ja.
weil das war mir völlig unbekannt. Also es wird auch oft mit Cyber Ninja so ein bisschen übersetzt, aber ich kannte halt immer nur diese, oh, wie heißt das? Jetzt blank ich
Ninja
gerade.
Gaiden
Ninja
wahrscheinlich.
Gaiden, genau. Und das war für mich, und das Spiel ist auch gar nicht so anders als Ninja Gaiden, so ein bisschen, also du hast dieses 2D, du läufst von links nach rechts, es kommen Gegner und du musst halt so ein bisschen auch springen und klettern und so weiter. Und am Ende kommen Bosse. Aber ich kannte das Spiel tatsächlich gar nicht. Und für mich war es auch völlig neu, dass das wahrscheinlich erste Videospielverfilmung ist. Und das ist ja, also es war schon, also ich hatte viel Spaß mit dem Film. Es war großartig. Der Film ist natürlich überhaupt nicht gut gealtert. Ich weiß nicht, ob er damals auch schon so schlecht war. Aber ich meine, damals waren ja auch die Special Effects noch ein bisschen was anderes und der hatte wahrscheinlich auch nicht so viel Budget. Ist ja auch kein Hollywood-Film zum Beispiel, das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber also das Format war ja auch dann, das war eine DVD, wenn ich mich jetzt nicht irre, ne?
Ja, genau.
Das heißt, auf
Das
der
stimmt.
großen Leinwand war es dann trotzdem nur so angeschnitten und sehr grisselig und es war original mit englischen Untertiteln, aber es war sehr viel mit so Blue- und Greenscreen, oldschool-mäßig, Leute laufen vor der Leinwand rum, während hinten was abgefilmt ist, aber die haben auch ganz viel nach klassischer japanischer Filmtradition mit so kleinen Miniaturprops und so weiter gearbeitet und es ist halt wirklich so eine Mischung aus traditionellem Samurai-Film und Zukunfts-Cyberpunk. Also die Samurai haben alle irgendwie so noch hier und da so Gadgets und die Schwerter können alle nochmal mit so einer Kugel geladen werden. Und wenn man dann irgendwie nochmal das Schwert dreht, dann feuert das quasi die Kugel durch die Klinge in den Gegner rein. Das kennt man auch schon, ich glaube bei Final Fantasy oder irgendwo, ich weiß nicht mehr, welches neueres Spiel hatte das auch, wo man da irgendwie noch schießen konnte damit, aber das gab es damals schon in diesem Film. Dieses Acting ist natürlich heillos übertrieben, aber ich fand's sehr unterhaltsam. Ich muss sagen, also wenn ihr den Film irgendwo noch auftreiben könnt, dann schaut ihn an. Er ist auch nicht lang, weiß nicht, der dauert vielleicht, was, 70 Minuten?
Ja, er ist unter 90 Minuten und ich habe eine gute Nachricht für alle, die ihn nachholen wollen. Der ist komplett im Internet-Archive hier, in dieser Internet-Archive-Database. Ja, kann man da komplett schauen. So bin ich auch über ihn gestolpert. Also ich bin tatsächlich damals auch bei meiner Recherche für die Ausstellung eben drüber gestolpert. Es gab da diesen einen Spielfilm in Japan, Mirai Ninja. Der ist dann unter dem Namen Cyber Ninja in Amerika vertrieben worden, aber dort auch schon straight to VHS. War kein großer Erfolg, also auch in Japan nicht groß irgendwie in die Kinos gekommen, sondern auch dort ein VHS-Ding, ist parallel zu dem Spiel erschienen, ist auch von Capcom entwickelt, genauso wie das Spiel, also das war wirklich so eine Art Promo-Aktion, dieser Film. Erzählt mehr oder weniger dieselbe Geschichte wie das Spiel, soweit halt Arcade-Spiele eine Geschichte erzählen. Aber ich finde schon, wenn man das Spiel spielt, hat man so ein paar Callbacks, Gegner sind dieselben, die Bosse wurden inkludiert, Levelstrukturen, du hast diesen Wald, der das erste Level des Spiels ist, der dann sehr nach dem Wald aussieht, durch den sie in dem Film mehrfach durchrennen und so. Da, auf der Ebene finde ich das schon sehr schön gemacht. Ich mag den Film auch sehr, aber man muss halt so 80er Low-Budget japanischer Film erwarten. Wenn man mit der Erwartungshaltung hingeht, kann man viel Spaß mit dem Film haben.
Ja.
Und genau, der ist von 1988, ist die erste Echtverfilmung, die erste animierte Verfilmung ist von 86, das war ein Mario-Film, der einen sehr langen Titel hat, den ich dauernd vergesse. Auch in Japan, aber den gibt es im englischen Dub auf YouTube, wenn man den nachschauen möchte.
Okay.
Ich glaube, er heißt irgendwie The Quest to Rescue Princess Peach. Ja. Ich glaube, das ist der Untertitel.
Okay.
Der geht, glaube ich, auch nur so 50, 60 Minuten. Das ist dann so wirklich der Ursprung. Den habe ich mir dann, natürlich habe ich mir das alles angeschaut als Vorbereitung in die Ausstellung und freue mich dann, dass ich über den Filmrauschpalast das jetzt auch so ein bisschen reinbringen konnte in das Portfolio.
Ja.
Weil wir wollen in der Ausstellung natürlich auch, dass die BesucherInnen sich wohlfühlen und diesen Aha-Effekt haben, diesen Wiedererkennungseffekt. Und Mirai Ninja ist drin. Wir haben ein Bild von Mirai Ninja, sowohl von dem Spiel als auch von dem Film, so nebeneinander Memory-mäßig, damit er nicht ganz rausfällt. Aber wenn wir jetzt ein Plakat von Mirai Ninja dahin gehangen hätten, hätte halt kaum jemand diesen Erkennungseffekt gehabt. Und deswegen sind wir dann da doch lieber bei Super Mario, Star Wars, Herr der Ringe geblieben.
Klar, das hat natürlich einen viel größeren Wiedererkennungswert. Im Filmrauschpalast war es dann auch so, da stand ein richtiger Arcade-Automat, wo man das Spiel draufgeflasht spielen konnte. Und es wurde nach dem Film auch noch auf der Leinwand gezockt. Also das ist auch immer cool, dass da beides vorhanden ist. Ja, Indica ist für mich natürlich total spannend, ist eins meiner großen Lieblinge der letzten Jahre und das nochmal auf einer riesen Leinwand wirkt, glaube ich, weil das ist ja so ein psychedelischer, grotesker Horror-Thriller mit ganz vielen surrealistischen Elementen und das auf so einer großen Leinwand, ich glaube, das wirkt nochmal richtig, richtig stark. Ich habe mir den Termin auf jeden Fall schon vorgemerkt im Februar und versuche alles, dass ich dann auch hinkommen kann, weil ich das unbedingt sehen will und bin auch natürlich gespannt, was dann die nächsten Monate noch so an Sachen dort geplant ist.
Ja, das bin ich auch. Also ich bin da im regelmäßigen Austausch mit dem Filmrauschpalast und freue mich tatsächlich sehr darauf, was dann noch die Zukunft bringt.
Vielen Dank, Mattei, dass wir über diese Ausstellung und die dazu laufende Filmreihe beziehungsweise das Projekt mit beim Filmrauschpalast sprechen konnten. Ich finde es total super, dass wenn Videospiele auch immer mal so ein bisschen in die klassischen Orte reindrängen, Ausstellungen zu Videospielen gibt es ja leider noch nicht so oft und so viel. Es ist oft so bei diesen eher moderneren, aus der Nerd-Ecke kommenden Kunstsachen. Also ist ja auch bei Comic zum Beispiel so und ein, zwei anderen Sachen. Und gerade diese Wechselwirkung mit Film und Serie ist aber in den letzten Jahren natürlich sehr groß geworden durch so Streaming-Sachen, die auch wirklich hoch produziert worden sind. Deswegen finde ich es auch spannend, da ein bisschen in die Historie zu gucken. Und deswegen schaut euch die Ausstellung an, wenn ihr könnt. Wir verlinken natürlich alles, Museum und Filmrauschpalast und so weiter. Vielen Dank, dass wir darüber reden konnten heute.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich rede sehr gerne über solche Dinge.
Immer gerne. Wenn du wieder was Neues hast, lass es mich wissen. Und wir hören uns wieder bei einer neuen spannenden Folge des Polycast hier auf Polygamia. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Tschüss.
Critics and sci-fi fans around the world are blown away by Cyber Ninja. Non-stop special effects, reminiscent of Star Wars. A sci-fi samurai. Deliciously original.
Look out!
Your worthless human soul has been woven into this fortress of demons.
Mondo Pop is offering a special introductory offer.
Though you choose to let the Cyber Ninja live,
I apologize.
You have interfered for the last time.
Act now and get ready for a cyber dose of big dollars when you buy one copy of Cyber Ninja and receive the second free.
Yeah! The two of us could make quite a team. What do you say, Cyber Ninja?
Neither man nor machine. Cyber Ninja. Don't delay. Order before August 1st, and you'll receive Cyber Ninja by August 17th.